Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
Servus meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Ja, und heute endlich mal mit der fertigen Aufstellung der Autos. Wir haben jetzt mal alle Farbkombinationen sehen können. Also da müssen wir unbedingt drüber sprechen. Dann gibt es auch Neuigkeiten zum Reglement, da sprechen wir auch drüber. Dann, mal so ein kleines Update zum Thema Christian Horner. Der steckt ja aktuell in einer etwas brenzligen Untersuchung. So drücke ich es jetzt mal vorsichtig aus. Und natürlich unsere Fantasy League. Also ganz wichtig, da auf jeden Fall mitmachen. Wie der ganze Spaß funktioniert, das klären wir jetzt alles gleich. Und jetzt begrüße ich erstmal meinen Lieblingskollegen aus Berlin, Basti. Na, wie geht's dir?
Ach du, ich hab schon richtig Bock. Also normalerweise ist ja diese Lackierungssaison, es geht ja nicht um Autos, es geht ja nur um Lackierung, ja so ein bisschen boring und es gibt auch viel zu kritisieren. Ich glaube, wir werden auch viel kritisieren, aber es waren schon ein, zwei Highlights dabei, sowohl optisch von den Farben und dem Style, aber auch so diese kleinen technischen Kniffe und ich muss sagen, ich hab ein bisschen Bock. Ich bin richtig hyped. Nächste Woche Test, die Woche darauf das erste Rennen. Yeah. Ja.
Bisschen Bock ist gut. Also es wäre wichtig, wenn du ein bisschen Bock hättest, auf jeden Fall. lass uns mal über die Autos quatschen. Ich meine, da gibt es ja dies Jahr tatsächlich einiges Neues, vor allem, weil wir ja zwei mehr oder weniger komplett neue Designs haben aufgrund der Teamänderungen. Also das ist ja einmal der Racing Bulls V-Carb 01. Bei uns heißt er künftig einfach nur Racing Bulls. Darauf haben wir uns geeinigt. Wir wollen es nicht unnötig kompliziert machen. Und der Kick Sauber C44, das sind ja jetzt komplett neue Sponsoren eben mit drauf. Und dadurch hat sich die Farbgebung auch ziemlich krass verändert, finde ich. Vor allem beim Sauber, der ja jetzt, und da komme ich direkt zu einem meiner Highlights, so eine Kombination aus Grün und Schwarz. Und das ist so in so einem Knallgrün, finde ich eigentlich ziemlich geil. Also mir taugt der optisch mega.
Ja, total. Also
ich glaube, da scheiden sich die Geister. Also ich kann mir vorstellen, dass viele sagen, um Gottes Willen, was für ein hässliches Auto. Und auf der anderen Seite halt so, wie ich denke, so ultra geil. Also sieht einfach mega, mega sexy aus, finde ich. Keine Ahnung. Also findest du auch geil?
Ich finde es mega. Also es ist auf jeden Fall was Eigenes. Und es hat halt, du erkennst halt jetzt sofort den Sauber. So, also, oder Steak oder Kick oder whatever, wir sagen Sauber. Also du erkennst ihn halt sofort. Also wir sehen zum Beispiel Teams wie Williams, wie Alpine mit Schwarz und ein bisschen Blau. Das ist halt irgendwie, da kann es auch schnell mal verschwimmen, aber dieses Giftgrün sieht echt, finde ich, gut aus. Ich frage mich nur, sieht es nur bei Nachtrennen ziemlich geil aus oder wird es auch bei Tagrennen ziemlich gut aussehen? Weil ich glaube, bei Nachtrennen wird es total burnen. Dann wird das Ding strahlend leuchten, irgendwo hinteren Feld rumgurken. Keine Ahnung, wo sie sich wiederfinden werden. Aber das ist auf jeden Fall so, ich glaube im Fachjargon heißt es ein Signature Piece, was diese persönliche UI, wie heißt denn das? Oh Mann, jetzt habe ich wieder versaut.
Also ich wollte gerade sagen, ich wollte dich gerade loben für Special in Note 1 Plus mit Sternchen im Marketing, aber gleich wieder verkackt.
Ja, was ein bisschen traurig fand, also das Team hatte ja, ich glaube, nach London die ganzen Influencer eingeladen. Also es war gar nicht so eine riesengroße Presseveranstaltung. Die war natürlich auch da. Aber es war so eine riesen Influencer-Veranstaltung. Ging, glaube ich, 5,5 Minuten. Und wo waren wir? Ja, Leute, hey, ihr hättet uns total hypen können. Aber nein, beziehungsweise wir hätten euch gehypt. Weil die Präsentation insgesamt, auch die Show drumherum, die fand ich ziemlich nice. Weil es war halt ein bisschen da war halt Lichtshow, da war ein bisschen Action. Ich fand Valtteri Bottas mit den neuen Haaren, sieht einfach nur mega aus. Und da war halt wenigstens Präsentation. Das kommt nämlich von präsentieren. Wenn wir nämlich dann gleich mal zu den nächsten Teams switchen, beim Haas, beim Williams, beim Aston Martin, das war einfach so, komm, wir posten mal ein Foto bei Instagram.
That's it, ja. Ja. Am Ende muss man aber auch sagen, bei den Teams hat sich ja auch, also beim Haas, da hat sich optisch nicht viel getan und ich sag mal so, technisch.
Er ist viel schwarzer.
Ja, aber technisch wird sich da auch nicht viel tun, ja. Da reden wir dann mal drüber, wenn wir die ersten Zeiten haben von den Tests nächste Woche. Und Williams ist halt auch dunkler irgendwie geworden und du hast schon recht, diese Ähnlichkeit zwischen Williams und Alpine, die ist schon echt gefährlich. Also, finde ich auch schon fast ein bisschen fad. Der Aston Martin, der sah immer gut aus, finde ich jetzt auch. Lass uns vielleicht mal weiter vorne gucken. Also Ferrari auch 1A, finde ich. Also optisch sehr gelungen. Wirkt jetzt auch wieder ein bisschen schnittiger irgendwie der Wagen. Da sind wir auch
ja, das Geheimnis. Geheimnis beim Ferrari ist ja, man hat ja da zwei zusätzliche Farbstreifen mit reingetan, mit diesem Gelb und dem Weiß. Und dadurch hat er halt vom Draufblick schon so einen gewissen Schnitt in den Konturen, allein nur durch diese Linien. Und das muss ich wirklich sagen, der Ferrari ist mega gut gelungen. Auch da interessant, weil alle haben ja sich gefragt, okay, wir haben jetzt hier den halbschwarzen Aston Martin gesehen und den halbschwarzen Alpine. Wie wird der Ferrari aussehen? Werden die auch auf viel Farbe verzichten? Und ja, das haben sie, vielleicht sogar 1-2% mehr als letztes Jahr, aber an den richtigen Stellen. Also der Frontflügel hat halt immer noch das frontale rote Element, die Nase knallrot. Hinten der Heckflügel, da finde ich sogar ganz spannend, dass man da den oberen Flap, wo Ferrari draufsteht, dass man den schwarz gehalten hat und darunter ein Rot. Also ich finde, der Ferrari ist eine richtig feine Komposition. Aber jetzt fange ich schon an zu schwelgen. Ich meine, gut, ich bin ja ab nächstem Jahr im Lewis Hamilton Ferrari-Team. Aber der hat halt was. Also man erkennt ihn irgendwie wieder und der Ferrari ist für mich ganz, ganz weit vorne.
Top. Ja, ich finde jetzt, lass uns da direkt mal zu Mercedes rübergehen. Jetzt ist er quasi aus der schwarzen Diva wieder zumindest so ein halber Silberpfeil geworden. Also wir hatten ja jetzt immer viel, viel schwarz und jetzt ist vorne wieder mehr Silber. Irgendwie finde ich ihn nicht mehr so aggressiv. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich
finde.
Du meinst, weil das Schwarz so böse war. So
ja, insgesamt. Genau, das Schwarz war irgendwie so böse. Auch wenn er auf der Strecke teilweise eben dann nicht so böse rüberkam. Aber zumindest optisch fand ich ihn cooler vorher. Jetzt finde ich ihn irgendwie so, ja, weiß ich nicht. Also wieder mit dem Silber da oben. Haut mich jetzt nicht so vom Hocker, sagen wir es mal so.
Also ich finde, sie haben es in der Hinsicht ganz gut hinbekommen, weil auch da ist halt die Frage, wie viel Schwarz, wie viel Carbon kann ich überhaupt machen? Weil wir reden ja die ganze Zeit von Schwarz, es ist einfach gar keine Farbe, man sieht einfach nur das Carbon. Und ich finde, dass sie den Mix ganz gut hinbekommen haben, nicht auch wieder einfach nur ein dunkles Auto hinzustellen, zu sagen, ja, aber das ist ja jetzt unsere neue Farbe gewesen in den letzten Jahren, so sieht halt der Mercedes aus. Nee, ihr seid halt eigentlich immer noch die Silberpfeile. Und ich finde, sie haben es ganz gut gelöst, weil auch da, wenn du von vorne dann guckst, wenn du halt den Start siehst, wo du halt die Autos immer von vorne leicht oben siehst, da sieht das Auto relativ silbern aus. Und das, finde ich, haben sie ganz clever gelöst. Aber wo die Kritik natürlich dann ist, von der Seite her ist er natürlich wieder mehr schwarz. Das Gleiche ist bei dem McLaren. Und da komme ich direkt zum zentralen Punkt. Also, ich verstehe das, die Teams freiwillig auf Farbe verzichten, weil sie auf Gewicht verzichten. Angeblich ist so eine Lackierung 6 Liter Farbe und 1 Liter sind irgendwie 0,03 Sekunden. Sprich, bei einer komplett lackierten Karosserie bist du halt roundabout bei 2/10. Ich kann das verstehen, dass man jeden Zehntel sucht. Ja. Aber das ist nicht gut für die Autos. Die Autos sind fahrende Werbeplattformen. Und da kann ich es eigentlich von Seiten des Formel 1 Managements, von der FIA, in Zukunft nicht dulden, dass die Autos immer dunkler und farbloser werden, dass sie immer weniger Strahlung ausstrahlen, also dass sie immer weniger nach außen strahlen.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, ja, also, ja klar. Also ich finde, und normalerweise, ich hasse ja Reglement-Eingriffe. Da bin ich wirklich so dieses, alles muss man reglementieren. Aber ich finde, man muss in Zukunft ganz klar Grenzen setzen und Regeln aufstellen, wie schwer eine Lackierung sein darf. Denn wenn ich in die Vergangenheit denke, ich denke an zum Beispiel der Renault damals von Alonso, du weißt, dieses Gelb-Blau. Der Ferrari von Michael Schumacher damals, dieses Marlboro. Weißt du, vorne weiße Nase, hinten der Flügel mit dem Marlboro-Schriftzug. Ja. Diese Autos, die bleiben halt hängen.
Im Kopf, ja, die bleiben im Kopf, das ist richtig.
So, da erinnerst du dich 10, 20 Jahre, so wie ich jetzt gerade, noch an diese Autos, wie die halt aussahen. Und das kann nicht sein, dass wir dann nur um die letzten Zehntel rauszuholen, was ich ja verstehen kann, dann die Autos so hässlich mache. Und also ich finde, man muss da was machen.
Ja. Ich finde jetzt noch nicht, ich glaube, bei dir ist es jetzt sogar ein bisschen extremer, deine Ansicht. Ich finde es bei so Autos, wie gesagt, eben wie beim Alpine und beim Williams, wo ich mir denke, boah, Leute, also das ist irgendwie, ne, wenn einfach zu ähnlich alles ist. Aber also ich finde jetzt schon noch, dass man einen Ferrari, einen Red Bull und einen Mercedes, das sind schon komplett drei unterschiedliche.
Ja, also aber das sind ja die dominanten Teams, die können sich ja noch mehr erlauben, aber wenn du sie zum Beispiel von der Seite siehst, da ist der Oracle Red Bull, ist da auch eigentlich total schwarz. Der Mercedes von der Seite ist relativ schwarz, der Alpine, der hat noch diesen rosa Klecks von dem BWT, übrigens sehr geil, die haben ja auch zwei Autos vorgestellt, das eine Auto ist ein kleinen Tupferl mehr blau, das andere ist ein kleinen Tupferl mehr rosa, aber es ist eigentlich komplett die gleiche Lackierung, also crazy. Ich meine ja auch nur, dass du jetzt auch schon ein bisschen präventiv wirken musst, weil die Fans, und man sieht die Reaktion bei Social Media, die Fans finden diese Tendenz nicht gut und das wird in den nächsten Jahren im besten Fall nur so bleiben, im Extremfall sogar nur noch schlimmer, weil was bringt es dir, wenn dein Hauptsponsor Aramco oder sei es dann Marlboro oder irgendein TikTok-Kanal, was auch immer.
Na, Marlboro wird sicher nicht sein.
Nee, aber wenn die jetzt sagen, ja, Hauptsache unser Schriftzug ist drauf, dann werden wir tendenziell nur noch schwarze Autos sehen und keine Ahnung, also ja, ich finde, weiß, man muss da was machen.
Lass uns doch nochmal genauer auf den Red Bull eingehen, weil ich finde, das ist tatsächlich zumindest mal...
Welchen denn?
Naja, den Red Bull, nicht den Racing Bulls. Den, ja, okay. Ich möchte ja auf den eingehen, wo wir dachten, der braucht keine Luft mehr zum Atmen, der hat jetzt eine neue Technik.
Ja.
Also die Seitenkästen, ich dachte mir so, als wir die Fotos gesehen haben von der Präsentation, so, hä? Wo hat er denn seine leidlichen Lufteinlässe?
Dachtest also, du auch so wie ich? Die haben das schön weggefotoshoppt, damit sie nichts
zeigen. Ja, es war einfach so, wo ist das? Ja, so total weird. Und dann kam der Shakedown und dann, okay. Da sind sie also doch zwar ein bisschen versteckt und ein bisschen anders als bei den, als in den letzten Jahren, aber natürlich haben sie da auch Lufteinlässe. Aber sie sind schon sehr, sehr sleek, sehr slim geworden. Also es ist alles so ein bisschen gefühlt wie... Die Mercedes-Strategie, die nicht aufgegangen ist, bis wann war das? Monaco letztes Jahr, glaube ich. Also man hat sich sehr stark an eine sehr sleek Linie jetzt rangearbeitet. Also wenn der Red Bull damit zurechtkommt, dann könnte es echt eine Waffe sein, ne? Also sieht auf jeden Fall mit am extremsten aus, würde ich sagen.
Ja, total. Also da gehen ja auch durchs Internet 1000 Memes, dass dieses Zero Sideport, also diese Null-Lufteinlässe, die Mercedes versucht hatte, kläglich gescheitert ist, dass die jetzt dann von Red Bull adaptiert wurden und wahrscheinlich, man traut es denen ja irgendwie zu, in Perfektion umsetzen werden.
Wenn
und
Adrian Newey das anpackt, du dann...
Newey ist halt einfach crazy Killer. Genius.
Ist Killer, ja.
So, aber angeblich gibt es sogar zum Japan-Rennen, also schon nach wenigen Rennen, sogar das Update, was noch extremer sein soll. Und da habe ich wirklich Bammel vor.
Ja.
Also, was Adrian Newey da wieder gezaubert hat und was ich interessant finde bei diesem Red Bull, so bis auf die Seitenkästen war ja so gefühlt das Echo, ja, sieht halt ähnlich aus wie letztes Jahr. Klar, die Nase hängt ein bisschen weiter hinten, beim Ferrari weiter vorn, ja, gut. Und man hat ein bisschen was von Mercedes abkopiert, was so die Motorabdeckungsform angeht. Aber wenn du dir diese Fotos nebeneinander stellst, und mach das mal, geht mal auf formula1.com, also auf die Formel 1 Webseite, da seht ihr alle Autos zusammen. Und ich finde es schon interessant. Alle Autos, außer der Red Bull, die sehen halt geschwungen aus. Da siehst du halt, die Luft kommt von vorne, geht die Nase hoch und bei den Seitenkästen, dann geht sie wieder nach unten und bläst dann so gefühlt die hintere Radaufhängung an. Bei der Red Bull, der ist dagegen total kantig, total eckig. Also die Nase verläuft auch nicht so linear geschwungen wie bei allen anderen. Es ist ein total crazy Auto und es ist halt nicht nur stumpf eine Weiterentwicklung vom letzten Jahr. Da hat sich Adrian Newey wirklich was gedacht. Er hat sich da gedacht, so nach 2 Jahren, ja, Dominanz, okay, aber ich brauche mal was Neues.
Ja, finde ich geil. Also ich finde es cool, dass auch die, weißt du, die ja eigentlich relativ weit vorne sein können, kommen, wir behalten unser Konzept irgendwie bei und machen nur so ein bisschen was. Nee, auch die gehen Risiken ein, probieren was Neues. Und ich bin da echt gespannt auch auf die Zeiten, die es dann, die dann eben bei den Tests passieren und dann am Ende tatsächlich dann auch in 2 Wochen in Bahrain beim ersten Rennen. Das wird echt doch äußerst spannend, denke ich mal. Dann, lass uns doch mal über die Regeln kurz quatschen. Was sich da Neues getan hat, da geht es vor allem um den Sprint, muss man letztendlich sagen. So ganz 100% ist nicht klar, wie der Sprint aussehen soll, aber man weiß zumindest mal jetzt erstmal umgekehrte Startreihenfolge. Davon ist gerade noch nichts zu hören. Wir hatten das ja groß diskutiert. Da könnt ihr auch gerne noch mal reinhören in unsere Folge zum Thema Regeln und zum Thema Sprint vor allem. Und jetzt ist es eben so, dass das einzige freie Training immer am Freitag stattfinden soll, also so wie bisher auch. Dann gibt es das Sprint-Qualifying, samstags dann das Sprint-Rennen und später am Tag dann die Quali eben für das Rennen am Sonntag. Also eine sehr lineare Aufteilung, finde ich prinzipiell mal nicht schlecht. Und ganz wichtig, was ich auch sehr, sehr von Vorteil finde, es gibt wieder eine Power Unit mehr. Haben die jetzt aber nicht damit begründet, dass es jetzt irgendwie so viel Theater gab mit Motorenstrafen etc., sondern da geht es einfach darum, wir haben jetzt 24 Rennen dieses Jahr, wenn denn alle stattfinden, und eben 6 Sprintrennen. Und Das heißt natürlich, dass du eben dementsprechend auch einfach mehr Verschleiß hast, weil die Autos mehr auf der Strecke sind, mehr fahren, mehr im Renntrim unterwegs sind. Und dementsprechend hat man da gesagt, okay, komm, da kriegt ihr irgendwie eine Power Unit mehr zur Verfügung. Also anstatt 3 gibt es jetzt 4, wenn ich richtig, ja genau.
Ja, aber die wahrscheinlich von den Fans am meisten erwartete Entscheidung, und man muss hier sagen, das sind jetzt die Vorgaben von der FIA, da trifft sich noch der Motorsport-Weltrat Ende Februar und macht nochmal das finale Siegel drunter. Aber die Regeländerung, die am meisten erwartet wurde und auf die ich ehrlich gesagt ziemlich gespannt bin, ist die, dass das DRS jetzt nach einer Runde aktiviert werden darf.
Stimmt.
Und das sowohl nach dem Rennstart als auch nach einem Restart. Und das finde ich eine interessante Variante. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich sie jetzt durch die Bank weg gut finde, aber ich glaube, sie wird interessant. Also dein erstes Gefühl, was glaubst du, wird das irgendwas an der Renndynamik verändern?
I don't know. Also ich glaube natürlich, du hast natürlich, das Krasse, was du haben wirst, ist, da glaube ich, dass du einfach schneller zu DRS-Zügen kommen wirst, weil wenn nach einer Runde die Autos eh noch relativ eng beieinander zusammen sind, ja, dann kann es natürlich passieren, dass direkt nach der ersten Runde super viele Autos DRS bekommen und dann längere Zeit enger zusammen sind. Also das könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nur noch nicht, ob das von Vorteil ist oder nicht. Weißt du, wie ich meine? Weil das DRS soll ja eigentlich dem Überholen dienen. Wenn du jetzt aber dann eben so einen Zug hast, wie wir das jetzt ja auch beziehungsweise in der letzten Saison öfter mal hatten, da hast du dann irgendwie 5, 6 Autos, die hintereinander hängen, hinter einem etwas schnelleren Auto hinterherfahren und aber eben dranbleiben können, weil sie alle DRS haben. Und du verstärkst sowas natürlich, wenn du DRS schon aktivierst, während die Autos sowieso noch relativ eng bald zusammen sind und das unabhängig jetzt mal von der eigenen Leistung, sondern einfach, weil es halt gerade ein Start war. Also
ich bin auch bei dir. Also ich glaube, dass mit den DRS-Zügen, also im hinteren Teil des Feldes, könnte ein bisschen kritisch werden. Mhm. Auf der anderen Seite wird das Feld auch nicht so schnell auseinandergezogen. Das heißt, wir könnten wenigstens ein bisschen mehr Dynamik haben, weil engere Autos besorgt natürlich auch mehr Druck bei den Fahrern.
Ja.
Auf der anderen Seite, ich glaube, vorne im Feld kann es sehr gut tun, weil du kannst dann halt nicht innerhalb von einer Runde direkt davon zischen. Also ich meine, wir haben es doch letztes Jahr gesehen, in den 700 Rennen, die wir gesehen haben. Max Verstappen nach 2 Runden 2,5 Sekunden vorweg und dann fängt er an, so ein bisschen in der Nase zu bohren. Mhm. Also dann guckt er ja nur noch rum, weil er weiß ganz genau, DRS, mir kann nichts passieren. Jetzt ist aber so, er muss eigentlich direkt in der ersten Runde wegfahren können, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Max Verstappen von der Pole startet. Das, glaube ich,
wird
schwieriger, weil kalte Reifen, kann man so schnell so heiß gehen. Bin ich gespannt. Also ich glaube, für vorne kann es was Gutes sein, dass die Entscheidung wirklich dafür sorgt, dass wir vorne enger sind. Aber hinten, da bin ich echt gespannt. Also das sehe ich kritisch, aber vielleicht werden Teams dann auch mehr in Aktion genötigt. Dass man zum Beispiel viel früher sagt, okay, wir nehmen einen früheren Boxenstopp, weil die bleiben so lange eng beieinander. Wir können das ganze Feld irgendwie undercutten. Also vielleicht sorgt diese DRS-Änderung auch für eine ganz neue Dynamik. Also
das kommt,
ich hoffe es.
Im Grunde genommen einfach auch nur darauf an, wird der Red Bull wieder ein extremer Outperformer? Also dann ist es wurscht, weil ob 1 oder 2 Runden, selbst mit DRS, kann er vielleicht vorne wegfahren und dann ohne Probleme irgendwie seinen ersten Platz verteidigen. Oder rücken die Autos näher zusammen, ja, können Ferrari, können Mercedes da stärker aufholen. Dann könnte es echt wieder richtig, richtig spannend werden vorne. Also, und das unterstützt natürlich sowas, wie du schon gesagt hast. Also, wir sind gespannt, wie das wird, aber das werden wir dann schon vielleicht in Bahrain in den ersten Rennen dann eben sehen, was das für Auswirkungen haben kann. Ja.
Ja, kommen wir zu einem bisschen schwereren Thema.
Also, wir wollen das nur mal vorweg. Also, wir werden das jetzt hier mal, also auf jeden Fall so, sehr sachlich und clean behandeln, dieses Thema, weil am Ende des Tages, es gibt eben eine Untersuchung, die ist nach wie vor noch nicht abgeschlossen, Stand heute, wo wir diese Folge aufzeichnen. Christian Horner wird eben vorgeworfen, dass er ja unangemessene Nachrichten an eine Mitarbeiterin geschickt hat. Ja, so jetzt mal möglichst simpel übersetzt. Und ja, jetzt sieht es so aus, dass jetzt wird das Ganze eben untersucht und dann gibt es eine Entscheidung. Wenn das natürlich zutrifft, dann muss man ehrlicherweise sagen, dann ist Christian Horner natürlich nicht zu halten. Weil wenn du natürlich in so einem medienwirksamen Unternehmen arbeitest, dann ist so ein Skandal natürlich einfach nicht tragbar. Also dann wird Red Bull sagen, okay, ciao Kakao, ja. Also das wird so nicht funktionieren. Es gibt jetzt, und da jetzt Vorsicht, das sind jetzt Gerüchte, der niederländische Telegraph schreibt nämlich, dass es offenbar um, wo habe ich es jetzt, dass es eben einer Mitarbeiterin über einen längeren Zeitraum sexuell anzügliche Nachrichten geschickt habe. Ja, also wenn man das jetzt mal so nimmt und sagt, naja, über einen längeren Zeitraum, dann ist es also nicht mal ein Ausrutscher, der irgendwie nachts um eins mit 5 Promille auf einer Weihnachtsfeier passiert ist, sondern halt schon eine ernstere Nummer, ja. Also er selbst hat sich ja dazu noch nicht groß geäußert, nur dass er das natürlich entschieden von sich weiß, diese Vorwürfe. Und ja, das Ganze muss jetzt am Ende aufgeklärt werden. Wir haben ja auch mit dieser Folge extra jetzt so lange gewartet, bis auch eben der Red Bull vorgestellt wird, um zu sehen, wird Christian Horner vor Ort sein. Das war ja auch ein gewisses Signal, was zeigt, okay, bei uns ist Business as usual. Das ist zumindest das, was man ausstrahlen möchte aktuell. Wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass es vielleicht sogar eben schon eine Entscheidung geben würde. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass diese Entscheidung nicht spätestens bis zum Saisonbeginn in 2 Wochen, also bis Bahrain, gefallen ist. Also, das muss bis dahin erledigt sein.
Nee, also das glaube ich auch. Also wir haben auf der einen Seite haben wir Liberty Media, die Rechteinhaber, die das Ding natürlich auch vor allem in den USA als amerikanische Firma pushen wollen. Und dort ist natürlich richtigerweise, und da sind du und ich, wir stehen auch voll hinter, also das ganze Thema MeToo, Female Empowerment, ist da nochmal viel größer als in Deutschland. Die sind da schon, man muss einfach so sagen, die sind da einfach viel weiter. Die sind da viel sensibler und solche Themen will halt auch ein Vermarkter nicht haben. Das heißt, auch die werden Red Bull drängen, das Ding irgendwie zu lösen.
Richtig.
Und auf der anderen Seite ist natürlich auch die Marke Red Bull, die natürlich weltweit überall stattfindet, für Power, Energie, Jugendlichkeit steht, die will natürlich auch nicht, dass so ein Thema zu lang im Raum ist. Ja. Was ich halt ganz interessant finde. Und
das ist richtig. Und nur nochmal, also an der Stelle, weißt du, du darfst nicht vergessen, und das Christian Horner ist hier Teamchef und man weiß einfach am Ende nicht, was konkret vorgefallen ist. Und wenn das kann entweder sein, er hat das getan, er hat dir irgendwelche Nachrichten geschickt, die halt einfach absolut No-Go sind, oder sie hat versucht halt aus irgendeinem Grund ihn jetzt irgendwie anzuschwärzen, weil die sich in der Firma nicht verstanden haben, was auch immer, ist ja auch eine Option. Noch ist alles offen, ja, also noch weiß eben niemand konkret, was da wirklich vorgefallen ist und da muss man am Ende, bevor man irgendjemandem jetzt hier die Schuld, also weder ihr noch ihm die Schuld zuschiebt, finde ich ganz ehrlicherweise, muss man da sehr, sehr vorsichtig mit umgehen, weil ich kann natürlich auch schnell, wenn du so einen medienwirksamen Beruf hast, der so in der Öffentlichkeit steht, dann ist der Ruf auch schnell mal dahin, ohne dass irgendein Beweis vorliegt. Ja? Also, wenn er es getan hat, okay, dann blöd gelaufen, dann muss er eben seinen Hut ziehen und von der Strecke gehen, wenn man so will. Und wenn er es nicht getan hat, dann hoffe ich auch, dass das so zu widerlegen ist, dass ihm da irgendwie kein Schaden bleibt. Ja, weil das darf man ja auch nicht vergessen. Es gibt ja diese Variante auch. Ne?
Was ich interessant finde, ist, auf einmal kommen aus allen Ecken wieder irgendwelche Geschichten und jedes Medium, sei es jetzt Telegraph, was du sagst, die Sun hat sich gemeldet, aber auch in Deutschland einige Medien und auf einmal kommen so Geschichten wie, aha, sie will auf jeden Fall in London vor Gericht ziehen. Wissen wir nicht, ist nicht offiziell bestätigt.
Genau. Du bist schnell vorverurteilt. Also da kommen jetzt alle möglichen Spekulationen und Gerüchte hoch und je mehr man davon liest, desto mehr ist es plötzlich für einen im Kopf bare Münze, obwohl nichts davon in irgendeiner Weise bestätigt ist. Also ich finde auch, man sollte absolut die Finger davon lassen und jetzt einfach mal abwarten, was diese interne Untersuchung ergibt und fertig ist das Ding. Also,
was ich aber interessant finde, es wird gerade so ein bisschen so ein Strick draus gedreht, weil es ja ein niederländisches Medium, Telegraph hast du ja genannt, ist, was da diese Vorwürfe veröffentlicht hat, dass da irgendwo der Beef zwischen Jos Verstappen, also dem Papa von Max, und Christian Horner irgendwie öffentlich ausgetragen wird, finde ich komplett mysteriös, weil soll der dann dem Telegraph dann irgendwie eine Mitarbeiterin von Red Bull gebracht haben? Also finde ich ganz, ganz komisch. Dann werden Verstrickungen gezogen zwischen Helmut Marko und Christian Horner, sind ja auch schon länger im Clinch. Da geht es halt um die Nachfolge von Dietrich Mateschitz, also dem verstorbenen Red Bull-Chef. Wer wird jetzt Chef über die Motorsportabteilung oder vielleicht sogar Sportabteilung? Und auf einmal bröckelt so ein bisschen, fernab neben den eigentlichen Anschuldigungen, da hast du, glaube ich, jetzt alles so gesagt, aber es bröckelt gerade so ein bisschen dieses Gute-Laune-Team Red Bull,
mhm,
und es kommen auf einmal so interne Streitigkeiten und Kriege an die Öffentlichkeit, von denen man immer nur so am Rand so ein bisschen was mitbekommen hat, wo man sich gedacht hat, na klar, man ist natürlich mal unterschiedlicher Meinung. Aber dass da wirklich irgendwie das Tischtuch zerrissen ist zwischen Jos Verstappen und Christian Horner, nur Max hält die zusammen, weil er sagt, ich will hier keine Veränderung. Und bei Red Bull und dem Mutterkonzern ist es wohl so, dass die thailändischen Besitzer, die ja noch 51% an der Marke Red Bull haben, das ist ja so, dass quasi die österreichische Familie und die Holding ja nur 49% haben und damit nicht die mehrheitlichen Stimmrechte, die wollen wiederum an Christian Horner festhalten wegen seiner Erfolge und Red Bull will das nicht und da steht wieder Helmut Marko hinter und ich denke mir so, wow.
Ja, sehr
also
kompliziert.
Ganz ehrlich, Netflix muss nächstes Jahr eine eigene Staffel nur über die Preseasons machen.
Ja, absolut.
Also es ist einfach absolut so crazy.
Ja.
Und ich wünsche mir das einfach auch als Fan. Ich möchte, dass die Sache gelöst wird. Egal, ob in die eine oder in die andere Richtung.
Genau.
Weil ich will in der Formel 1 nicht über so gefühlte Dschungelcamp-Streitigkeiten sprechen, sondern ich will, dass ernste Themen, ernste Probleme ernst gelöst werden und man damit schnell reinen Tisch macht.
Richtig. Und es ist schön, wenn die sich auf der Strecke frotzeln oder mal in der Pressekonferenz irgendwie Beef zwischen Christian Horner und Toto Wolff, finden wir alle amüsant, finden wir interessant, spannend, alles super. Aber dann bleibt es beim Thema Formel 1. Aber jetzt irgendwie so ein vielleicht sexuelles Fehlverhalten in irgendeiner Richtung, das ist alles so Privatkram, davon wollen wir eigentlich, ja, das hat im Sport nichts zu suchen. Klar, dass das dort auch passieren kann.
Hat nirgendwo was zu suchen. Also
nirgendwo was zu suchen, ja, aber eben jetzt hier auf jeden Fall auch nicht und ehrlicherweise, ich finde, wir sollten es auch dabei belassen und einfach mal sagen, wie gesagt, offen für diese Ergebnisse bleiben und abwarten, was da passiert. Und ich bin wirklich ein Fan davon, gerade wenn es um Medienberichterstattung geht, einfach nicht vorzuverurteilen, weil es jetzt halt irgendwie 5 Schlagzeilen gab, heißt es ja noch gar nichts am Ende. Wenn es so ist, ist es so. Wenn es nicht so ist, ist es eben nicht so. Aber abwarten, was diese offizielle Untersuchung anbelangt.
Übrigens, hast du schon den Sky-Podcast gehört zum Thema Nachfolge von Lewis Hamilton?
Nee.
Hast du bestimmt noch nicht geschafft, ne?
Nee.
Und zwar Peter Hardenacke, der bringt Sebastian Vettel ins Spiel. Und zwar mit der Begründung, dass er wohl aus persönlichen Kreisen mitbekommen hat, dass der wieder mit den Hufen scharrt und wieder so ein bisschen Bock hat. Und ich finde, der Name Sebastian Vettel, der war ja für mich weg von der Karte, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass er in diese Formel 1 wieder zurückkehren will.
Ich kann es mir aber auch nicht
aber
vorstellen.
Aber mit dem Racer-Hintergedanken, dass der angeblich wieder Bock hat. Jetzt mal ganz ehrlich, so jetzt unter uns Gebetsbrüdern.
Ja, wenn das passieren würde, wäre natürlich absolut.
Würdest du es machen, wenn du Toto Wolff wärst und du siehst, du kriegst gerade einen Anruf von Sebastian Vettel?
Ja, natürlich nimmst du den. Natürlich nimmst du den.
Nimmst du den wirklich, ja?
Ja, also ich würde den gegen Mick Schumacher mal im Simulator testen. Aber ich glaube, ein Sebastian Vettel, warum soll es. Also ganz ehrlich, siehe Fernando Alonso. Also, why not? So. Die Erfahrung, die hast du, ja, und also, ja, aber auch da abwarten, komm, ja, also wir haben das Thema auch besprochen und ja, wir werden sehen, egal, ob es jetzt ein, es wäre ja wurscht, ob Sebastian Vettel oder Mick Schumacher, wäre mir wurscht, ich fände beide mega, ja, und auf jeden Fall tipptopp. So, zum Abschluss jetzt noch ein kleiner Aufruf. Macht mit wieder bei unserer Stint League beim Fantasy-Spiel von Formula One. Dort haben wir natürlich wieder eine Liga gegründet. Da könnt ihr mitmachen. Das ist das Tippspiel, das offizielle von FormulaOne.com. Und wäre natürlich geil, wenn ihr euch da einfach ein Team erstellt und dann eben unserer Liga joint. Den Code für die Liga, den haben wir hier in der Sendungsbeschreibung, in der Folgenbeschreibung. Und den Link können wir da eigentlich auch direkt reinpacken. Ich glaube, das geht, ja. Dann habt ihr beides drin. Also entweder ihr sucht uns, ihr geht direkt über den Link rein, oder ihr sucht uns einfach anhand des Codes, das ist der Liga-Code. Also erstmal einfach Team erstellen, dann auf Join League klicken und dort kannst du dann eben diesen Liga-Code eingeben und dann landet ihr automatisch bei uns in der Stint Podcast League. Ja, ich hoffe dieses Jahr, dass es bei mir besser läuft. Ich war ja irgendwie Platz, ich weiß gar nicht, 500 irgendwas letztes Jahr. Du warst relativ gut. Und wir hatten ja auch wieder knapp 1000 Teilnehmer oder sowas. Also sind ein Haufen gute Leute mit dabei. Ich würde mich freuen, wenn ihr mitmacht und natürlich vor allem jetzt schon, weil ja, wer vor dem ersten Rennen einsteigt, der hat natürlich auch potenziell die besseren Chancen, wenn man direkt von Anfang an mit dabei ist. Aber ihr könnt immer mitmachen, kommt rein, kostet natürlich auch nichts, ist alles kostenlos und ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Alle Infos dazu in unseren Shownotes.
Jo. Ich freue mich auf die nächste Folge, weil weißt du, was in der nächsten Folge ist?
Was ist da?
Dann haben wir nämlich die Predictions für 2024, also die große Vorschau.
Ja.
Alle Teams, alle Fahrer.
Und genau.
Ich habe da eine Idee. Ich werde dich gleich noch davon überzeugen, wenn wir den Podcast fertig haben, aber ich will es dieses Jahr ein bisschen anders machen und ich glaube, das wird gut.
Ah, da bin ich gespannt. Also, reinhören. Ciao, ciao.
Ciao.